Wichtig ist, die Anfrage nach Suizidassistenz nicht als Handlungsauftrag zu verstehen, sondern als Auftrag hinzuhören, und zwar mit Zeit.
Ich würde einen peripher-venösen Zugang legen, das Thiopental und die Infusionslösung mischen, anhängen und dem Patienten das Rändelrädchen in die Hand drücken und sagen, das liegt jetzt bei Ihnen.
Der Amboss Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Folge zum Thema Suizidassistenz. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Seit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2020 und einem Beschluss des Deutschen Ärztetages aus dem Jahr 2021 ist ärztliche Suizidassistenz fast überall in Deutschland möglich. Ob diese Entscheidung richtig ist oder nicht, das wurde bereits an anderen Stellen ausführlich behandelt. Wir sprechen daher heute ausschließlich über das Wie. Das ist nämlich gar nicht so einfach und deswegen gibt es seit kurzer Zeit dazu auch eine Handlungsempfehlung der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin. Ein Autor und eine Autorin dieser Handlungsempfehlung sind heute zu Gast, Dr. Ilja Karel, er ist Allgemeinmediziner, und Dr. Luise Farr, sie ist Ärztin in Weiterbildung zur Allgemeinmedizinerin und untersucht das Thema auch wissenschaftlich an der Uni Jena. Dr. Karel, Dr. Farr, herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss Podcast sind.
Hallo.
Gerne.
Wir freuen uns, hier zu sein.
Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Warum ist es wichtig, dass wir heute über ärztliche Suizidassistenz sprechen?
Ja, also die Medizin kann immer mehr, die Menschen werden immer älter, sowohl durch bessere Ernährung, durch mehr Medizin etc. Und Sterben ist manchmal kaum noch möglich. Also wenn man sich anguckt, was heute noch auf Intensivstationen auch gemacht werden kann und wie alt wir werden, dann fällt es manchen wirklich schwer zu gehen, obwohl sie vielleicht nicht mehr möchten. Und teilweise werden ja auch PatientInnenverfügungen ja nicht mit der nötigen Durchsetzungskraft sozusagen beachtet. Und da stellt sich dann natürlich irgendwie die Frage, wie kann ich gehen? Wie kann ich meinem Leben nach meinen Vorstellungen vielleicht ein Ende setzen, wenn ich es einfach nicht mehr möchte? Und da kommt dann auch dieses Thema Suizidassistenz irgendwann ins Spiel.
Der Ausgangspunkt unserer Bemühungen war, dass wir nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2020 natürlich uns der Situation gegenüber sahen, dass höchstrichterlich nun festgelegt ist, dass sterben wollen erlaubt ist und ist auch nicht an Krankheit gebunden oder an irgendwas anderes. Und wer das möchte, darf sich Assistenz zum Suizid beschaffen, sofern sie angeboten wird. So dass man davon ausgehen kann, irgendwann mal gefragt zu werden, Herr Doktor, ich mache nicht mehr, können Sie mir vielleicht beim Sterben helfen? Wie spricht man eigentlich mit so einem Patienten? Was sagt man dem? Welche Möglichkeiten haben wir? Wie ist das ethisch einzuordnen? Welchen rechtlichen Rahmen haben wir? Da dachten wir uns, machen wir mal auf kleiner Flamme eine Handlungsempfehlung. Und wir haben da schon festgestellt, dass es rechtlich, dass es ethisch und natürlich auch prozedural da durchaus eine ganze Reihe Fragen gibt. Und was auch erstaunlich war, also nicht nur Unsicherheit, sondern auch schlicht und weg falsche Ideen und Gedanken, die da vorherrschten. Und da haben wir uns dann hingesetzt und die Leitlinie aufgesetzt.
Und der Name dieser Handlungsempfehlung lautet Der Umgang mit dem Wunsch nach Suizidassistenz in hausärztlichen Praxen. Vielleicht können wir uns zu Beginn einmal anschauen, was bedeutet das überhaupt, Suizidassistenz?
Ja, Suizidassistenz kann man erstmal synonym übersetzen mit einer Beihilfe zur Selbsttötung. Und wenn wir das jetzt wiederum aufdröseln, dann verstehen wir unter Selbsttötung, dass eine Person, die gerne sterben möchte, selbstständig ihr Leben beendet. Das kann passieren beispielsweise durch die Einnahme einer tödlichen Substanz oder auch ja, das Aufdrehen einer Infusion mit einem tödlichen Mittel. Die Beihilfe dazu wird nun von einer weiteren Person geleistet, oder das können auch mehrere sein, die wiederum aus ganz freien Stücken dazu bereit ist und auch um das Ziel weiß. Also das ist auch wichtig. Manchmal im ärztlichen Alltag ist es ja auch so, dass man PatientInnen vielleicht Medikamente dalässt und die das dann eben nicht im ärztlichen Wissen zu diesem Zweck verwenden. Das wäre dann nicht im direkten Sinne eine Suizidassistenz, sondern eher eine unwissende Suizidassistenz vielleicht. Aber im Regelfall eben eine Person, die aus freien Stücken und im Wissen, dass sie das tut, dieser Person hilft, also einen Suizid zu begehen, indem sie zum Beispiel diese tödliche Substanz besorgt oder auch, wenn das nötig ist, die Infusion dafür legt.
Und jetzt haben wir es eingangs schon gehört. Es gab ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts und das hat einiges geändert. Vielleicht können Sie uns die rechtliche Situation nochmal nachzeichnen.
Ich fange mal bei Adam und Eva an. Suizid war in Deutschland zu keinem Zeitpunkt verboten. Wenn wir uns das überlegen, dann ist es auch ziemlich schwierig, Suizid zu verbieten, weil wie will man das bestrafen? Dementsprechend war die Beihilfe zu einer nicht strafbaren Tat auch nie verboten. Allerdings war zwischen 2015 und 2020 zumindest strafrechtlich die geschäftsmäßige Suizidassistenz verboten.
Und was heißt das jetzt? Geschäftsmäßige Suizidassistenz?
Also das zielt hier nicht darauf ab, dass jemand damit Geld macht, sondern das meint im rechtlichen Sinne eher, dass es auf Wiederholung angelegt ist.
Okay.
Zum Beispiel, wie die Sterbehilfeorganisationen das praktizieren. Die sind ja darauf ausgelegt, genau das zu tun und zwar auch wiederholt. Auch Ärztinnen und Ärzte hatten mit diesem Verbot Schwierigkeiten, weil es da natürlich schwierig nachzuweisen ist, wenn sie das einmal gemacht haben, dass es nicht auf Wiederholung ausgelegt ist, also dass sie es nicht ein weiteres Mal machen würden. 2020 gab es dann ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht und das erklärte dann dieses Verbot für nichtig. Die Begründung dazu ist, dass es das allgemeine Persönlichkeitsrecht einschränkt. Das nämlich auch das Recht auf selbstbestimmtes Leben und auch selbstbestimmtes Sterben umfasst. Und durch das Verbot der geschäftsmäßigen Suizidassistenz sei das eben faktisch unmöglich, weil es einfach niemanden gibt, der, ich sag mal, auch professionell genug oder seriös wirklich dabei helfen würde, Suizidassistenz in Anspruch zu nehmen.
Das ist jetzt der strafrechtliche Aspekt. Es gab ja aber auch noch einen berufsrechtlichen.
Genau. 2021 auf dem Bundesärztetag wurde dann als Reaktion auf dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2020 auch das berufsrechtliche Verbot aufgehoben. Und in dem Bundesverfassungsgerichtsurteil 2020 legten die Richterinnen und Richter dem Gesetzgeber auch nahe, noch gesetzliche Regelungen zu schaffen. Aber, das haben vielleicht einige mitbekommen, dazu ist es bis jetzt trotz zweimaliger Versuche noch nicht gekommen.
Aber trotzdem kann man jetzt, seitdem dieses Berufsrecht 2021 geändert wurde, seitdem kann man Suizidassistenz ärztlicherseits durchführen.
Seitdem kann man es machen unter bestimmten Bedingungen. Ich glaube, das wird Ilja gleich nochmal ausführen. Aber wichtig dazu ist vielleicht noch, dass die Bundesärztekammer sich auch klar dazu positioniert hat, dass ihrer Meinung nach Suizidassistenz weiterhin keine ärztliche Aufgabe ist. Und das wirklich im Bereich der individuellen Entscheidung und der eigenen Gewissensentscheidung liegt, ob man das als Arzt, Ärztin durchführen möchte oder nicht.
Okay, das also zu den rechtlichen Rahmenbedingungen. Es gibt ja jetzt noch Begriffe wie indirekte Sterbehilfe, Therapiebegrenzung, Tötung auf Verlangen. Vielleicht können wir uns die auch nochmal anschauen und auch abgrenzen von der Suizidassistenz.
Ja, wenn wir den großen Überbegriff mal wählen und stehen lassen wollen, Sterbehilfe, ich setze das mal mental in Anführungszeichen, dann gab es ja immer die Unterscheidung zwischen der aktiven Sterbehilfe, das gab eine passive, eine indirekte. Die aktive Sterbehilfe, die ist in Deutschland im Strafrecht geregelt, und zwar im § 216 Strafgesetzbuch, das heißt Tötung auf Verlangen, die ist verboten. Da steht auch eine Freiheitsstrafe drauf. Wir nennen das jetzt auch nicht mehr unbedingt aktive Sterbehilfe, sondern es ist einfach eine Tötung oder eine Tötung auf Verlangen. Das, was früher als passive Sterbehilfe durchging, das nennen wir heute Therapiezieländerung oder Therapieabbruch. Das kann zum Beispiel bei Palliativpatienten in einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium stattfinden, insbesondere also als Voraussetzung, dass die einwilligen und sagen, nee, ich will das nicht mehr. Dann muss man auch die Therapie eventuell nicht mehr fortsetzen. Oder man kann eben auch sagen, wir müssen mal drüber sprechen, welches Therapieziel wir verfolgen und deshalb dann den Therapiestrang ändern, auch wenn das zum Tod führt. Das ist ja dann durchaus denkbar, dass Unterlassen einer Chemotherapie, einer Bestrahlung, einer Operation schneller zum Tod führt. Das ist aber erlaubt, wenn der Patient das auch so wünscht und so mitmacht. Das wäre die passive Sterbehilfe. Dann gibt es noch die indirekte. Das ist die, die eigentlich nicht beabsichtigt ist, wo andere Maßnahmen ergriffen werden, die quasi als Nebenfolge oder wie die Juristen sagen, als nicht intendierte, nicht beabsichtigte Nebenfolge den Tod des Patienten haben. Das kann im Zuge einer palliativen Sedierung sein, das kann die Gabe eines starken Schmerzmittels sein, die letztlich dazu führt, dass der Patient verstirbt, wenn das denn nicht die Absicht des Verabreichenden war. Das ist da der Haken oder die Voraussetzung. Es geht darum, Schmerzen zu lindern, Angst zu lindern, Luftnot zu lindern und in der Folge Folge der zu diesem Zweck ergriffenen Maßnahmen kann der Patient versterben. Das wäre eine indirekte Sterbehilfe, so hat man es früher genannt. Heute ist das die Intervention mit nicht intendierter Nebenfolge.
Können wir das vielleicht einfach nochmal an ganz konkreten Beispielen festmachen?
Ja, richtig. Das war ja bis jetzt ein wenig abstrakt. Suizidassistenz besteht eben darin, dass die Tatherrschaft bei der sterbewilligen Person liegt. Das bedeutet konkret, diese Person nimmt selbstständig Tabletten ein oder setzt sich selbstständig Spritzen oder dreht selbstständig eine Infusion auf, durch die dann ein tödliches Mittel fließt und kommt so zu ihrem Tode. Im Kontrast dazu ist es bei der Tötung auf Verlangen oder generell bei der Tötung so, dass eben eine dritte Person von außen diese Spritze setzt oder ein tödliches Mittel einflößt oder eben eine Infusion legt und aufdreht. Und selbst wenn das auf Geheiß der sterbewilligen Person passiert, ist das eben strafrechtlich nicht erlaubt, denn es ist eine Tötung auf Verlangen und klar von der Suizidassistenz abzugrenzen.
Und wenn jetzt die sterbewillige Person körperlich gar nicht mehr die Möglichkeit hat, den Infusionsschlauch aufzudrehen, also sagen wir mal, die Hände können nicht mehr benutzt werden, wie kann man dann vorgehen?
Meines Wissens nach gibt es da auch schon etablierte Praktiken, auch von den Sterbehilfeorganisationen, beispielsweise wenn noch die Mundmuskulatur oder Kaumuskulatur intakt ist, dass man da einen Infusionsschlauch zwischen die Zähne tut und der dann dadurch ja sozusagen aufgehalten ist, beziehungsweise die Infusion eben nicht durchlaufen kann. Und wenn der oder die Person dann innerhalb von 20 Sekunden oder einer gegebenen Zeit quasi den Mund öffnet, dann fließt das tödliche Mittel. Und wenn nicht, dann dreht man es halt wieder zu und stoppt die Infusion natürlich. Und eben auch, dass er oder sie es bewusst trinkt, zum Beispiel auch durch einen Strohhalm, wenn das noch möglich ist. Da ist ja dann tatsächlich die aktive Mithilfe notwendig, dementsprechend die Tatherrschaft ganz klar gegeben.
Das ist ja aber natürlich nur die eine Frage. Was lässt der Körper der sterbewilligen Person zu? Die andere Frage ist natürlich, wie sieht es um die Psyche aus? Und da gibt es ja einen ganz zentralen Begriff, den Sie auch in der Empfehlung mehrfach aufgreifen, die Freiverantwortlichkeit. Was bedeutet denn das?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und anhand der Randnotizen des Bundesverfassungsgerichtsurteils lässt sich das ganz gut innerhalb von drei Aspekten zusammenfassen, die ich dann auch gleich versuche, aus dem Rechtlichen ins Ärztlich-Praktische zu übersetzen. Erstens, die Person muss einwilligungsfähig sein. Das ist also genau die gleiche Voraussetzung wie eine Person, die sozusagen in eine Heilbehandlung einwilligen kann. Die soll die Bedeutung, Tragweite und Folgen der Entscheidung sozusagen einschätzen und abwägen können und auch Alternativen dazu kennen und bewerten und abwägen können. Bei psychischen Erkrankungen stellt sich da halt natürlich nochmal gesondert die Frage, ist hier eine freie Willensbildung möglich oder nicht? Das muss dann gegebenenfalls mit psychiatrischer Expertise nochmal bestimmt werden. Zweitens, der Suizidwille soll frei von Mängeln sein. Das bedeutet, der beruht nicht auf Zwang, zum Beispiel einer finanziellen Engpasssituation, sozialen Zwängen, gesellschaftlichem Druck. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass die Enkel sagen, Mensch Oma, dein Pflegeheim ist ganz schön teuer, das können wir uns nicht leisten oder wir wollen eigentlich lieber im Ausland studieren. Es soll auch nicht auf Drohung basieren, der Wunsch, auf Täuschung, zum Beispiel, dass jemandem eine falsche Prognose ja erklärt wurde oder in Aussicht gestellt wurde oder auch nicht auf falschen Annahmen. Und der dritte Aspekt, den das Bundesverfassungsgerichtsurteil noch nennt, ist, der Sterbewunsch soll gefestigt sein, also dauerhaft und ernsthaft. Damit gemeint ist, dass der Wunsch nicht auf einer depressiven Augenblickstimmung oder Lebenskrise beruhen soll, die zum Beispiel bestehen kann nach einer Trennung oder nach dem Verlust eines geliebten Menschen. Was die Dauerhaftigkeit angeht, da ist jetzt kein konkretes Zeitfenster definiert. Das bleibt also eine Einzelfallentscheidung. Es soll aber unbedingt ausreichend Beratung und Aufklärung stattfinden. Das ist ja quasi auch in den mehreren Gesprächen vermerkt, die eben in der Handlungsempfehlung angesprochen werden. Und es soll kein Zweifel am Entschluss der Person stehen. Und auch das lässt sich ja nur feststellen, wenn man da mehrfach über längere Zeit danach fragt.
Da haben wir gleich mal wieder eine Menge Dinge, die man beachten muss. Psychiatrische Differentialdiagnosen muss man beachten. Die freie Willensbildung muss eingeschätzt werden. Auch wenn man so Fehlannahmen vom Tisch räumt, muss man ja auf verschiedene Diagnosen eingehen. Das zeigt mal wieder, mit wie vielen Disziplinen man es in der Allgemeinmedizin zu tun bekommt. Gerade da kann Amboss sehr helfen, einfach weil man über alle Fachbereiche 100% unabhängiges und leitliniengerechtes Wissen bekommt. Seit kurzem auch mit eigenen Sektionen speziell für den niedergelassenen Bereich mit einem Leitfaden für die Allgemeinmedizin. Und wenn ihr es einfach mal ausprobieren wollt, ich habe einen Gutscheincode dabei, der läuft bis zum 30. April 25. Mit dem könnt ihr Amboss 2 Monate kostenlos ausprobieren oder reaktivieren. Das läuft dann alles wieder von alleine aus. Man muss sich nirgendwo abmelden oder so. Der Code lautet Sprechstunde 25 und das könnt ihr einfach bei der Anmeldung angeben, wenn ihr euch neu registriert. Oder wenn ihr Amboss reaktiviert, dann könnt ihr den Code einfach eingeben unter go.amboss.com/Sprechstunde25. Steht aber auch alles in den Shownotes. So, Dr. Fahre, Sie haben jetzt gesagt, es darf kein Zweifel am Entschluss der sterbewilligen Person bestehen. Heißt das, wir sollten das Thema immer wieder aufs Tableau bringen, es immer wieder mal ansprechen?
Genau, das zeigen empirische Daten, dass kurzfristig gefasste Entschlüsse zu Suizidversuchen, die dann wiederum gescheitert sind, häufig im Nachhinein als Fehlentscheidung bewertet werden, in ungefähr 80-90%. Das heißt, da lohnt es sich wirklich abzuwarten und die Dauerhaftigkeit über mehrere Wochen oder, wenn es keine schnell verlaufende Erkrankung ist, auch Monate zu beobachten. Da sollte man sicherlich auch von der Situation ausgehen, ein Patient mit einem schnell fortschreitenden Pankreaskarzinom beispielsweise hat er jetzt weniger Zeit als eine Person mit zum Beispiel, ja, was gibt's da?
Ohne Krankheit.
Ohne Krankheit, genau. Eine Person ohne Krankheit, die sich vielleicht einsam fühlt und alt ist.
Ach so, das reicht auch als Grund.
Ja, das ist tatsächlich auch ein Novum, wie es das Bundesverfassungsgericht in die Diskussion gebracht hat, dass sich der Wunsch zu sterben eben nicht nur anzunehmen ist oder überhaupt zur Kenntnis zu nehmen ist bei Menschen, die in der Außensicht quasi Grund hätten, sterben zu wollen, nämlich bei einer schweren Erkrankung oder Behinderung, sondern die Richter haben ganz klar festgestellt, dass die Autonomie und diese Gestaltungsfreiheit des Einzelnen sich völlig unabhängig von Krankheit und Behinderung ergibt. Und deswegen sprechen wir eben, das ist auch eine Sonderstellung, dass wir eben nicht nur von schwer Erkrankten oder Behinderten, sondern tatsächlich diejenigen, die schlicht und einfach keine Erkrankung haben, auf die man jetzt schieben könnte. Das ist das eigentliche Dilemma. Was machen wir mit Menschen, wo wir jetzt von außen betrachtet gar nicht nachvollziehen können, warum der jetzt sterben will? Dem geht's doch gut, der hat doch gar nichts. Also die Frage, ob jemand Sinn in seinem Leben liegt, die kann nur jeder selber für sich beantworten und die können wir auch als Ärztinnen und Ärzte von draußen nicht werten wollen oder abstreiten wollen, sondern da müssen wir sagen, dass wenn der Patient das so sieht und dafür gibt es keinen anderen Grund, dann kann man ihm auch bei seinem Wunsch, aus dem Leben zu scheiden, helfen.
Ein Dilemma, wie Sie sagen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch in unserer Hörerschaft ganz unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Ich würde da auch gerne nachher nochmal drauf eingehen näher. Es wäre mir aber gerade auch wichtig nochmal, dass wir diesen Begriff Eigenverantwortlichkeit vielleicht nochmal festklopfen. Hätten Sie, Frau Dr. Fahre, ein paar Beispiele, konkrete Beispiele, an denen man das nachzeichnen könnte? Sagen wir einen Fall, wo sie ganz klar gegeben ist, einen Graubereich und einen Fall, wo sie ganz klar nicht gegeben ist.
Ja, ich kann das mal versuchen. Also vielleicht bei der klar gegebenen Freiverantwortlichkeit kann ich sogar mit einem praktischen Beispiel kommen, das ich selbst in meiner Praxiszeit erlebt habe, zumindest den Anfang davon. Das war ein eigentlich noch recht fitter, etwas älterer Herr, der zur Gesundheitsuntersuchung kam und der das quasi dort schon angesprochen hatte, dass er niemals pflegebedürftig werden möchte. Er kann sich nicht vorstellen, dass sein Leben dann noch lebenswert ist, insbesondere wenn er nicht mehr in der Lage ist, seinen Garten selbstständig zu pflegen. Das war sozusagen sein großer Lebensinhalt. Und wenn wir uns jetzt vorstellen würden, diese Person wird dann irgendwann pflegebedürftig, zum Beispiel durch einen Schenkelhalsbruch, kann er nicht mehr in seine Wohnung zurückkehren und es stünde jetzt sozusagen das Pflegeheim an. Er kennt die Alternativen, das ist ja wichtig, haben wir gerade besprochen beim Thema Freiverantwortlichkeit. Er war zum Beispiel auch schon in der Kurzzeitpflege, hat das dort alles kennengelernt und beschließt jetzt aber weiterhin für sich, nein, das ist wirklich nichts für mich. Ich möchte das, was ich vor 2-3 Jahren gesagt habe, jetzt tatsächlich umsetzen. Es besteht keine psychische Erkrankung. Das wäre aus meiner Sicht jetzt mal ganz grob geschildert, da gehören trotzdem mehrere Gespräche dazu etc. Aber wäre das jetzt ein Fall, wo es doch relativ klar ist, was die Freiverantwortlichkeit angeht? Klar nicht gegeben wäre die Freiverantwortlichkeit zum Beispiel in einer Situation, wo eine Person gerade eine Erstdiagnose Krebs bekommen hat, welcher Art auch immer. Die Person ist geschockt. Die Person ist wahrscheinlich auch akut depressiv und von Ängsten und Unsicherheit gerade geprägt. Und man könnte das als depressive Augenblickstimmung oder auch als akute Lebenskrise auffassen. In der Situation wäre die Freiverantwortlichkeit jetzt erstmal klar nicht gegeben. Die kann mit längerem Bestehen der Diagnose und wenn das Ganze weiter verläuft und die Person dabei bleibt, kann das dann schon auch wieder gegeben sein. Aber jetzt in der Akutsituation, so vor 3 Tagen Diagnose erhalten, würde ich sagen, nein, da ist die Person noch nicht so weit. Der Wunsch nach Suizidassistenz ist ja sozusagen zum Glück kein Anlass, wo wir akut handeln müssen. Eigentlich auch, wo wir nicht akut handeln dürfen. Das steht zumindest ganz klar in der Handlungsempfehlung. Hier ist keine Gefahr im Verzug, wenn wir akute Suizidalität ausgeschlossen haben, aber da sind wir halt wieder auf einer ganz anderen Schiene. Der Wunsch nach Suizidassistenz hat Zeit und der braucht auch Zeit zum Zuhören, zum Sprechen, zum Durchdenken, zum Alternativen besprechen. Das hat auch was mit Respekt und Wertschätzung zu tun und auf der anderen Seite eben auch mit Sicherheit und Klärung der Freiverantwortlichkeit.
Und was wäre jetzt so ein typischer Graubereich, wo sie nicht klar gegeben wäre, die Freiverantwortlichkeit?
Einen Graubereich würde ich zum Beispiel sehen bei einer Person mit chronisch rezidivierenden Depressionen, die mal gut drauf ist und dann wiederum Phasen hat, wo es ganz dunkel aussieht, die vielleicht in ihrem Blickfeld dann auch eingeschränkt ist für Alternativen, das bringt ja Depressionen teilweise mit sich, und die da dann eben den Wunsch äußert, Suizidassistenz in Anspruch nehmen zu wollen. Das ist sicherlich schwierig, denn man kann ja psychisch erkrankten Personen, insbesondere bei chronischen psychischen Erkrankungen, nicht generell absprechen, dass sie entscheidungsfähig sind und dass sie auch frei verantwortlich entscheiden können. Die können ja beispielsweise auch ein Auto kaufen oder auch in andere Behandlungen einwilligen oder sie ablehnen. Da muss man dann sehr differenziert schauen, in welcher Situation, in welcher Phase befindet sich die Person gerade und ist dieser Wunsch stabil.
Ja, man muss ja auch sagen, dass auch Patienten mit chronischen psychiatrischen Erkrankungen, das kann auch eine Psychose sein, eine schizoaffektive Störung, die sind ja in der Regel oder eine Mehrzahl durchaus alltagsfähig, nicht? Also die meistern ihren Alltag und da müssen sie eine Entscheidung nach der anderen treffen und treffen die auch so, dass man das nach vernünftigen Erwägungen nennen kann. Also so ganz pauschal kann man eben auch psychisch Kranken nicht absprechen, dass sie aus ihrem Leben weg wollen und das dann auch dürfen und dazu vielleicht auch Hilfe in Anspruch nehmen dürfen. Das ist wirklich eine schwierige Sache, die jetzt auch, die würde ich nicht unbedingt im hausärztlichen Gespräch klären wollen oder klären können. Da ist tatsächlich Expertise von Psychiatern oder von Psychotherapeuten erforderlich.
Ein weiterer schwieriger Bereich, wir haben jetzt vorhin schon gehört, ohne zugrunde liegende Erkrankungen gibt es den Wunsch, mache ich es da nicht? Dann jetzt hier bei zugrunde liegender psychiatrischer Erkrankung, soll es da durchgeführt werden oder nicht? Ich kann mir vorstellen, dass es da ganz unterschiedliche Antworten innerhalb unserer Hörerschaft gibt. Vielleicht aber mal grundsätzlich die Frage, bin ich denn als Ärztin, als Arzt dazu verpflichtet, Suizidassistenz zu leisten, wenn Patientinnen oder Patienten das wünschen?
Nein, die Antwort ist sehr einfach. Die lautet nein. Es ist niemand verpflichtet, Suizidassistenz zu leisten und kann auch nicht dazu verpflichtet werden. Wie schon gesagt oder wie schon angesprochen, die Bundesärztekammer hat auch Klarstellung dazu bezogen, dass sie es nicht so sehen, dass Suizidassistenz eine ärztliche Aufgabe ist. Aber das gilt sowohl für Privatpersonen als auch eben für jegliche Profession, dass niemand dazu verpflichtet werden kann und es wirklich eine freie Gewissensentscheidung ist.
Ja, das Bundesverfassungsgericht hat ja insofern auch einen Gewissensvorbehalt offen gelassen und eingeräumt, indem es sagt, Suizidassistenz oder Hilfe beim Suizid kann in Anspruch genommen, sofern sie angeboten wird. Also es gibt jetzt auch aus einem Behandlungsvertrag oder dergleichen keine Berechtigung oder keinen Anspruch darauf, dass Arzt oder Ärztin beim Suizid assistieren. Das bleibt jedem Arzt, jeder Ärztin auch, jedem anderen Helfer überlassen, wie er sich da positioniert und ob er es generell oder im konkreten Fall machen will oder nicht.
Und hat man eine Pflicht, darauf hinzuweisen, dass es das gibt? Also das ist ja jetzt noch nicht bei jedem angekommen, dass das geht in Deutschland.
Die Suizidassistenz, die Pflicht sehe ich nicht, aber das ist natürlich, wenn wir so aus ethischer Perspektive Autonomie fördern wollen, dann ist natürlich eine umfassende Information des Patienten Grundlage für eine autonome Entscheidung und dazu gehört, dass er alle entscheidungserheblichen Tatsachen kennt und auch alle möglichen Wege. Also ja, man sollte mal das bei Patienten, die in die Richtung gehen oder bei denen das in Frage kommt, ansprechen, dass es sowas gibt. Das hat natürlich kommunikativ immer so ein bisschen den Beigeschmack, dass man denen das nahelegt. Insofern würde ich da vielleicht eine klitzekleine Lücke in der Aufklärung lassen, weil ich jetzt auch nicht möchte, dass der Patient denkt, der Doktor empfiehlt ihm ein assistiertes Ableben.
Ja, genau deswegen frage ich. Das wäre ja schon sehr befremdlich, denke ich, für viele Patientinnen und Patienten. Also Sie würden konkret sagen, es müsste von Patientenseite da eine Rückfrage kommen.
Ja.
Ich würde auch sagen, dass das ein Thema ist, was nicht ärztlicherseits vorgeschlagen werden sollte. Aber wenn ein Patient, eine Patientin danach fragt, welche Optionen habe ich, ganz konkret aus dem Leben zu gehen oder das hier alles zu beenden und die Person ist eben nicht akut suizidal, also bedarf eben keiner Hilfe jetzt im Sinne der Eigengefährdung, dann würde ich sagen, dass das eigentlich schon dazu gehört, das zumindest zu nennen.
Auch das stelle ich mir alles andere als einfach vor. Lassen Sie uns doch auf den Punkt zurückkommen an dieser Stelle, den wir vorhin so ein bisschen nach hinten verschoben haben. Dr. Karl, Sie haben es ein Dilemma genannt, ne? Was mache ich jetzt zum Beispiel mit einer Person, die einen Todeswunsch hat, aber keine körperliche Erkrankung? Ne? Das hatten wir angesprochen. Und da ist es ja wirklich wichtig, dass man sich auch selbst klar wird, wie stehe ich zu dem Thema? Und das adressieren Sie ja auch in der Handlungsempfehlung. Da schreiben Sie ja, vor der Beratung zum assistierten Suizid sollten Ärztinnen und Ärzte ihre Haltung zum Thema reflektieren, um Patientinnen und Patienten unbeeinflusst hiervon beraten zu können. Worauf sollte man bei dieser Reflexion achten?
Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man sich klar macht, dass es um die eigene Haltung geht, also das eigene moralische Bauchgefühl. Denn das wird bewusst oder unbewusst auf jeden Fall in die Kommunikation mit dem Gegenüber eingetragen. Aber mit Bewusstsein ist, wie schon gesagt, eine bessere Abgrenzung möglich und dann eben auch eine non-direktivere und ergebnisoffene Kommunikation. Und daher, wenn man zur Reflexion zum Beispiel Gespräche nutzt, so würde ich das beispielsweise machen, in der Diskussion, im Sparring mit jemandem gegenüber, dann sollte man sich auf jeden Fall hinterfragen, ist das jetzt gerade meine Meinung oder ist das die einfach sehr gut vom Gegenüber argumentiert wird oder schwingt da vielleicht auch ein gewisser Medieneinfluss mit. Und dann sollte man sich auch bewusst sein, dass die Haltung nicht statisch ist, die eigene. Also die kann dynamisch sein, die ist höchstwahrscheinlich auch dynamisch, ganz abhängig davon, wie lange, wie intensiv und wegen welchen Situationen man sich damit auseinandersetzt. Und deshalb lohnt es sich, sich nicht nur einmal zu hinterfragen, sondern immer wieder und erst recht, wenn man dann konkret in einem Fall damit konfrontiert ist, dann entbindet einen eine einmalige Reflexion nicht davon, sich im Einzelfall auch nochmal zu hinterfragen. Wie stehe ich jetzt in diesem Fall dazu? Wie ist hier mein moralisches Bauchgefühl? Die einmal reflektierte Grundhaltung entbindet nicht davon, das Ganze nochmal zu hinterfragen und sie verpflichtet aber auf der anderen Seite auch nicht dazu, immer nach dem Schema F, das ich einmal für mich reflektiert habe, zu handeln.
Ich kann den ganzen theoretischen Unterbau gut nachvollziehen, aber irgendwie, ich kann mir noch nicht so recht vorstellen, wie das ganz praktisch aussieht. Können wir das vielleicht einfach mal durchspielen? Also sagen wir, eine 83-jährige Patientin stellt sich in der Praxis vor, wir kennen die schon, die ist einsam, die Familie, sagen wir, lebt in den USA, alle Freunde sind gestorben und sie schildert das und ja, rechnet so ein bisschen zusammen, mit der Hüfte klappt es auch nicht mehr so, die hat einfach nicht mehr die Lebensqualität, die sie sich wünscht. Und jetzt sagt die, ich möchte nicht mehr. Bitte helfen Sie mir, ich habe das in den Nachrichten gesehen, das geht ja jetzt in Deutschland. Bitte helfen Sie mir, Suizid durchzuführen. Wie würden Sie mit dieser Patientin sprechen?
Also das Ganze ist jetzt auch ganz losgelöst davon, ob ich bereit bin, Suizidassistenz zu leisten oder nicht. Würde ich sagen, offene Kommunikation ist ganz wichtig, denn so einen Wunsch an einen Arzt, eine Ärztin heranzutragen, das ist auch ein extremer Vertrauensbeweis. Und der sollte Rechnung getragen werden, ganz egal, wie ich dazu stehe. Und deshalb offen nachfragen, sich Zeit nehmen, wenn ich die gerade nicht habe, dann offen kommunizieren, es ist gerade eng, ich möchte aber diesem Wunsch wirklich mit der nötigen Zeit, mit dem nötigen Respekt begegnen. Und deshalb machen wir einen Termin zu einem zeitnahen Zeitpunkt, wo einfach mehr Raum dafür ist. Das fände ich ganz wichtig. Und sich nochmal klar zu machen, hier geht es nicht darum, Überzeugungsarbeit zu leisten. Das meinte ich auch vorhin mit ergebnisoffener und non-direktiver Kommunikation. Also es ist nicht unsere ärztliche Aufgabe, jemanden davon abzubringen, diesen Wunsch zu haben, zu sterben oder auch Suizidassistenz in Anspruch zu nehmen. Es ist aber unser Auftrag, hinzuhören. Warum möchte diese Person aus dem Leben gehen? Was steckt genau dahinter? Ist der Wunsch nach Suizidassistenz tatsächlich das, wonach es aussieht oder wonach es im ersten Moment klingt? In vielen Fällen steckt da nämlich auch noch was ganz anderes dahinter und das gilt es herauszufinden und gegebenenfalls ärztlich professionell zu beantworten, denn alles andere wäre auch ein Versagen des Medizinsystems.
Aber das fände ich jetzt so schwierig, ne? Jetzt in Richtung Suizidassistenz zu denken. Ich wäre jetzt gleich eher mal auf dem diagnostischen Dampfer, wenn ich so eine Geschichte hören würde. Dann würde ich Anamnese machen, psychiatrisch. Dann würde ich irgendwie gucken, gibt es da eine psychiatrische Grunderkrankung wie eine Depression, die diesem Todeswünschen zugrunde liegt? Also ich wäre da auf einem ganz anderen Weg.
Ja, die Überlegung, die Sie da haben, ist schon ganz richtig. So im ersten Anlauf geht es schon darum zu klären, ist das jetzt hier die klassische Suizidalität, der ich professionell unter Umständen akut, eilig begegnen muss? Oder ist das ein Sterbewunsch? Das ist nicht dasselbe. Das sieht übrigens die Bundesärztekammer in ihren diesbezüglichen Empfehlungen auch so. Und wir müssten erstmal schauen, ist das ein Patient, den ich akut psychiatrisch, psychologisch vorstellen muss, den ich vielleicht einweisen muss oder der vielleicht sogar eine Unterbringungsmaßnahme braucht. Also es geht ja schon darum, dass ich erstmal Suizidalität im Hinterkopf habe, diagnostisch abklopfe. Und wenn sich da jetzt nichts ergibt, wo ich mich festhalten muss oder wo ich einhaken muss und handeln muss, professionell handeln muss, dann mache ich das, was Luise angesprochen hat. Also das ganze Gespräch sollte von Verständnis getragen sein, von Respekt. Es sollte offen sein. Aber so im ersten Anlauf gehört sich aus unserer Sicht schon, dass wir schauen, ist das jemand, der akut psychiatrisch weiterversorgt werden muss oder ist das jemand, mit dem wir im Gespräch bleiben sollten?
Und wie unterscheiden Sie das?
Zum einen haben wir, wenn das ein Patient aus unserer Praxis ist, eine Patientin, die wir kennen, wo wir vielleicht schon eine lange gemeinsame Geschichte haben, dann sehen wir ja, was da für Diagnosen stehen. Ist das eine Patientin, die schon mal mit depressiven Episoden oder mit einer anderen psychiatrischen Störung auffällig war? Dann können wir das prüfen, ob da jetzt tatsächlich was dahinter ist. Da werden wir wahrscheinlich im ersten Anlauf schon an der Stelle landen, dass wir sagen, hey, da fragen wir mal Ihren Therapeuten oder Ihren Psychiater. Wenn es sowas noch nicht gab, dann kann man ja mal abklopfen. Die häufigste Ursache krankhafter Art ist eine Depression. Es gibt ja da auch Instrumente im hausärztlichen Bereich, die wir nutzen können, zum Beispiel der PHQ-9-Fragebogen. Den nutze ich zum Beispiel, um eine Depression festzunageln und dann damit auch zu schauen, wo sortieren wir denn die Suizidalität ein? Sind das nur lebensmüde Gedanken? Können wir entspannt bleiben, dann ist das aber eben nicht so die Suizidwunschschiene, sondern dann ist die Depressionsbehandlungsschiene. Das heißt, ich bestelle den in 2, 3, 4 Wochen wieder ein und wir gucken, wie es weiterläuft. Oder sind das schon, hat er schon Vorbereitungen getroffen? Gab es Probeschnitte? Gab es irgendeine Form von Methodenerwerb, die man da mit einpreisen muss? Dann ist natürlich die Frage, hey, das ist jetzt hier was Akutes, da müssen wir drüber sprechen, ob sie freiwillig oder nach PsychKG in die Klinik gehen. In jedem Fall ist natürlich die Zwangseinweisung nicht die erste und zentrale Antwort auf den Wunsch, sterben zu wollen.
Und wenn wir jetzt die, ich sag mal, klassische Suizidalität vom Tisch haben, dann können wir also ein Gespräch über Suizidassistenz führen. Aber da braucht es ja dann eine ganz andere Herangehensweise. Also ich stelle mir das durchaus schwierig vor.
Ja, es ist durchaus schwierig, weil wir im ärztlichen Denken ja anders geprägt sind. Ne? Wir sind ja eher so Anamnese, Diagnostik und dann Therapievorschläge. Und hier ist es ein bisschen anders. Und wie gesagt, auch nicht, also nach keinem straffen Schema und auch nicht mit einem definierten Ziel. Also das ist ja auch das, was ich schon angesprochen habe, dass es nicht das Ziel ist, jemanden davon abzubringen oder auch nicht das Ziel ist, im ersten Gespräch zu einer Entscheidung zu kommen. Ganz im Gegenteil. Es ist eigentlich eher das Ziel, darüber zu sprechen, ins Gespräch zu kommen, eine Beziehung zu etablieren, mit der man darüber sprechen kann, wenn die nicht schon da ist. Das ist ja im hausärztlichen Bereich teilweise gegeben oder auch in anderen langversorgenden Bereichen. Aber das ist auch in der Leitlinie angemerkt oder in der Handlungsempfehlung, dass sowohl die ärztliche Seite als auch eben die sterbewillige Seite sich natürlich auch noch anderswo Hilfe und Unterstützung holen kann und das gegebenenfalls auch geboten ist. Es gibt zum Beispiel ambulante oder stationäre Ethikberatungen, die auch involviert werden können, einfach um nochmal mit externen Leuten darüber zu sprechen. Das muss natürlich alles immer unter Zustimmung der Patientin, des Patienten passieren. Oder auch für Angehörige oder die sterbewilligen Personen selbst gibt es zum Beispiel auch seelsorgliche Angebote. Dazu muss man auch nicht unbedingt konfessionell sein. Oder auch Spezialambulanzen, wo dann psychologisch und psychotherapeutisch geholfen werden kann oder unterstützt werden kann, begleitet werden kann, sagen wir mal so. Und was ich noch ergänzen kann, ist, dass wir uns mit Wertungen möglichst zurückhalten sollten. Und ja, empathisch auf jeden Fall kommunizieren, aber es gibt da noch das Problem der Nachvollziehbarkeitsfalle.
Was heißt das?
Dass es ärztlicherseits durchaus schwierig sein kann, zu sagen, ja, das kann ich nachvollziehen. Wir alle wissen und sind uns aber vielleicht nicht immer bewusst, dass der sprichwörtliche weiße Kittel oder auch einfach die Position des Arztes, der Ärztin, doch eine ziemlich einflussreiche sein kann für PatientInnen. Also, dass die schon dahin aufschauen und sagen, hey, das ist eine Autoritätsperson und der glaube ich. Und wenn dann von meinem vertrauten Arzt, meiner vertrauten Ärztin sowas kommt wie, ja, ich kann nachvollziehen, dass sie sich das Leben nehmen möchten, dann kann das ein Geschmäckle haben, was wir auf keinen Fall vermitteln möchten. Also das Geschmäckle einer ärztlichen Indikation für Suizidassistenz. Und das darf auf gar keinen Fall rüberkommen. Auch wenn ich gerade gesagt habe, es darf kein Ziel geben, aber das darf auf keinen Fall das Ziel sein, das zu vermitteln. Das heißt, empathisch kommunizieren, aber eben nicht das Gefühl vermitteln, ja, ich sehe das genauso wie Sie, ich würde auch Schluss machen an Ihrer Stelle.
Ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Jetzt wissen wir also, wie kommunizieren wir mit der sterbewilligen Person. Aber wie geht's jetzt konkret weiter?
Ja, das kommt jetzt darauf an, was sich im weiteren Gespräch ergibt, also welche Motive ich explorieren kann, die jetzt tatsächlich dahinter stecken, ob die Patientin frei verantwortlich ist und letztendlich auch, wie ich selbst dazu stehe, ob ich dazu bereit wäre, ihr zu assistieren oder nicht. Und auch wenn ich am Anfang schon gesagt habe, es ist eigentlich für den Aufbau des Gesprächs gar nicht so entscheidend, wie meine eigene Haltung dazu ist, kommt es dann doch irgendwie relativ schnell zum Gespräch darüber oder spielt schon eine Rolle. Denn wir empfehlen in der Handlungsempfehlung, relativ frühzeitig darüber zu sprechen, insbesondere wenn man nicht bereit ist, jetzt als Arzt oder Ärztin Suizidassistenz zu leisten. Und da legen wir nahe, dass man da transparent sein soll, möglichst früh. Also auch sagen soll, hey, ich habe darüber nachgedacht und bin zu dem Entschluss gekommen für mich, ich mache das nicht. Aber wichtig wäre trotzdem ein Angebot zur Aufrechterhaltung der Beziehung auf jeden Fall klar zu äußern. Also auch zu sagen, ich bleibe weiter, was weiß ich, in dem Fall jetzt deine Hausärztin, kannst mich weiter konsultieren, wir können Termine machen. Bei dem Schritt der Suizidassistenz gehe ich nicht mit, aber ansonsten bin ich jederzeit für dich da. Aber wichtig wäre, vorher abzuklopfen, eben wie gesagt, worum geht es wirklich, was steckt dahinter, wird vielleicht andere medizinische, ärztliche Hilfe irgendwo gebraucht oder kann auch das ursächliche Problem oder das Motiv, was dahinter steht, lindern oder sogar beseitigen. Also wichtig ist, die Anfrage nach Suizidassistenz nicht als Handlungsauftrag zu verstehen, sondern als Auftrag hinzuhören und zuzuhören, und zwar mit Zeit.
Ich würde noch ergänzen wollen, dass die eingangs erwähnte Reflexion der eigenen Haltung durchaus auch beinhalten kann, dass man sich mal so einen Überblick verschafft, welche Möglichkeiten habe ich denn eigentlich, wenn ich es denn machen würde oder nicht machen würde. Wie sollte das gehen? Also Ziel ist es ja, dass ich dem Patienten in seiner Situation weiterhelfe. Und wenn ich sage, ich möchte keine Suizidassistenz machen, aus irgendwelchen Gründen, dann braucht es ja immer noch eine Idee, wie der Patient in seinem, ja, dann hoffentlich geklärt frei verantwortlichen Wunsch unterstützt werden kann. Und da muss man sich eben überlegen, wo schicke ich den hin? Wenn ich es nicht selber machen will, da gibt es die vier einschlägigen Sterbehilfsorganisationen, muss man eben auch darüber aufklären, dass das Geld kostet. Es gibt auch einen Sozialtarif, dass man die zum Beispiel dahin verweist. Oder man hat in seiner Region die Möglichkeit, dass es Kollegen gibt, dass es Stellen gibt, die sich mit sowas befassen und die das auch machen. Das mag es auch mal geben. Also Man muss sich schon einmal vorher ringsrum so Gedanken gemacht haben, wo könnte es denn weitergehen und wie könnten wir das gestalten, wenn ich es nicht selber machen will. Und wenn ich es selber machen will, muss ich mir natürlich auch so eine Methode drauf schaffen, dass ich schaue, wie könnte es denn am schlauesten gehen.
Wie es genau funktionieren kann, das werden wir uns am Ende ja auch nochmal anschauen. Ich würde jetzt gerne nochmal auf die Motive eingehen zunächst noch. Frau Dr. Fahr, Sie haben ja jetzt schon mehrfach angesprochen, dass es wichtig ist, die anzusprechen. Gibt es denn so etwas wie ein besonders häufiges Motiv?
Ja, tatsächlich. Wir können da ganz viel von den Niederländern lernen, die ja schon seit ungefähr 20, 25 Jahren Suizidassistenz und auch Tötung auf Verlangen bei sich praktizieren und da auch viele Daten erheben, warum die Menschen diesen Weg für sich wählen. Und von da wissen wir, dass sich vor allen Dingen ältere Menschen, also über 70 Jahre melden, die meisten auch an Krebserkrankungen leiden. Das jetzt mal so ein bisschen zur Diagnose und Demografie sozusagen. Und Motive, die häufig genannt werden, sind vor allen Dingen fehlende Lebensperspektiven und der drohende oder schon beginnende Verlust der Autonomie. Also zum Beispiel Pflegebedürftigkeit, auch Immobilität, Inkontinenz, Einsamkeit und die nicht mehr vorhandene Möglichkeit, an sinnstiftenden Tätigkeiten teilzuhaben. Das sind also mitunter die häufigsten genannten Motive. Die wiegen besonders schwer, wenn man nochmal genau auf die Soziodemografie dieser Menschen guckt. Das sind nämlich häufig Menschen aus, die gut reflektiert sind, die auch engagiert in ihrem Leben gestanden haben, die gut gebildet sind und aus gut bezahlten Berufen kommen, also die eigentlich sehr viele Möglichkeiten in ihrem Leben hatten zur freien Entfaltung und ja sozusagen Erfüllungsfindung und die das dann vielleicht oder höchstwahrscheinlich einfach besonders hart trifft, wenn sie diese Möglichkeiten nicht mehr haben.
Wo wir gerade schon bei den gesellschaftlichen Aspekten sind, lassen Sie uns auch einen Blick auf die Religion werfen. Welche Rolle spielt da Religionszugehörigkeit in Bezug auf den Wunsch nach Suizidassistenz?
Man kann durchaus sagen, dass kulturelle Prägungen und auch religiöse Vorstellungen auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Und das ist sogar wissenschaftlich belegt, sowohl auf Seiten der Sterbewilligen als auch auf Seite der angefragten potenziellen SuizidassistentInnen. Da konnte gezeigt werden, dass Menschen, die religiös stark geprägt sind, also untersucht war jetzt vor allen Dingen christliche Religion, die da auch praktizierend sind, dass die weniger bereit sind, Suizidassistenz zu leisten und auf der anderen Seite eben, dass die auch weniger wahrscheinlich um Suizidassistenz bitten. Im Islam zum Beispiel ist das eigentlich keine Option, Suizidassistenz in Anspruch zu nehmen. Da ist alles, was das Leben verkürzt, ja im Prinzip nicht zugelassen für Gläubige Muslime, soweit ich das jetzt weiß. Ich bin ja keine Religionswissenschaftlerin, aber da würde es eher in die andere Richtung gehen, dass man alles möglich macht, um das Leben zu verlängern.
Okay, lassen Sie uns nochmal auf unsere 83-jährige Patientin mit Todeswunsch zurückkommen. Ich fände es ganz spannend, wenn wir jetzt diesen Fall verfolgen würden bis zur konkreten Handlung, also wo wir dann ärztlicherseits Suizidassistenz durchführen. Also wir sind jetzt im ersten Gespräch mit ihr, sagen wir sehen eine Eigenverantwortlichkeit, sagen wir, sie schildert auch einen langfristigen, schon länger bestehenden Todeswunsch. Wie gehen wir aus diesem Gespräch jetzt erstmal raus mit ihr? Was machen wir fest? Wie sind die nächsten Schritte?
Also wenn wir jetzt bei der Handlungsempfehlung bleiben, dann vereinbaren wir Folgetermine. Also in diesem ersten Gespräch geht es überhaupt nicht darum, irgendeine Entscheidung zu treffen. Wir vereinbaren also einen Folgetermin, der auch irgendwie in absehbarer Zeit ist. Das muss nicht übermorgen sein, das kann vielleicht in 2 Wochen sein. Wichtig wäre, dass wir uns ein paar Notizen zu diesem Gespräch machen, sowohl für uns selber, um den ganzen Prozess nachvollziehen zu können, als auch für, doch etwaige Nachforschungen, ja, strafrechtlicherseits oder wie auch immer, einfach um abgesichert zu sein. Und jetzt beim nächsten Gespräch würde ich eben fragen, wie es der Patientin geht, ob sich irgendwas verändert hat oder wie das mit ihrem Wunsch denn jetzt sich entwickelt hat, ob der immer noch vorhanden ist. Im Weiteren wäre es einfach wichtig zu schauen, kennt sie alle Alternativen, auch in Bezug darauf, welche Motive sie antreiben, diesen Wunsch zu haben. Also ich glaube, wir hatten jetzt von Einsamkeit gesprochen, ne? Also das sind natürlich nicht alles ärztlich behandelbare Symptome, gerade wenn es um den drohenden oder immanenten Autonomieverlust oder sowas wie Einsamkeit geht. Wir sind ja auch keine Sozialarbeiter. Aber vielleicht, wer weiß, vielleicht lohnt es sich gerade für diese Menschen, die auch mal mit ins Boot zu holen oder wenn man da einen heißen Draht hat oder auch einen zu etablieren. Und einfach sicher zu gehen, kennt die Patientin ihre Optionen, hat sie da auch wirklich Zugang zu? Das ist ja noch die weitere Frage. Kann ich irgendetwas tun, um ihr einen Zugang dazu zu verschaffen, damit sie die Suizidassistenz nicht als ihre einzige Option sieht? Auch um einfach sicherzustellen, dass diese Kriterien der Freiverantwortlichkeit, diese verschiedenen Aspekte, die ich am Anfang versucht habe aufzuzählen, auch wirklich gegeben sind. Wir haben ja schon gesagt, sie ist einwilligungsfähig. Dann eben beruht das auch nicht auf Drohung und Zwang und Täuschung und so weiter. Das muss auch ausgeschlossen sein. Eventuell kann ich auch fragen, wenn das jetzt vielleicht nicht die Patientin ist, der schon alle Freunde und Verwandte weggestorben sind, kann ich sie fragen, kann ich noch jemanden mit ins Boot holen? Können wir vielleicht Angehörige von Ihnen einbeziehen und da gemeinsam einmal drüber sprechen? Da können sich nämlich möglicherweise noch ganz neue Aspekte ergeben.
Ja, die Einbeziehung von Angehörigen und Zugehörigen finde ich ganz wichtig. Wir müssen ja festhalten, dass so eine Suizidhandlung, auch wenn sie assistiert geschieht, die Hinterbliebenen, insbesondere dann, wenn sie davon nichts wussten, schon traumatisieren kann, nicht? Also das ist schon bisweilen schwerwiegend. Und da stellt sich schon die Frage, wollen wir da mal vielleicht mit den Angehörigen sprechen, sofern es welche gibt, oder mit Zugehörigen? Soll da vielleicht jemand dabei sein? Welche Vorstellung hat die Patientin eigentlich davon, wie das läuft und wie sieht sie ihren Abschied eigentlich? Das ist auch eine Sache, wo man möglicherweise, wenn das vielleicht mal länger dauert oder so ein bisschen unentschieden ist, auch mal begleitende Betreuung nachdenken kann. Also das ist, ich weiß, dass es Hospizvereine gibt, die zum Beispiel Menschen begleiten, die jetzt bei den einschlägigen Sterbehilfsorganisationen sich ein grünes Licht geholt haben, bis es dann soweit ist, und die dann also regelmäßig dorthin gehen und mit denen im Gespräch bleiben und die begleiten. Es ist ja letztlich so, als würde man jemanden, der bald stirbt, also einen palliativen Patienten auch begleiten, so ähnlich jedenfalls. Das muss alles geklärt werden, nicht? Und ich würde also schon Minimum 2, vielleicht sogar 3 oder 4 Gespräche über einen gewissen Zeitraum machen, ohne dass man jetzt da einen konkreten Abstand oder eine Dauer festhalten kann, um einfach zu sehen, ist das jetzt eine wackelige Vorstellung mit der Suizidassistenz? Gibt es da vielleicht noch so eine Verhandlung innerlich bei dem Sterbewilligen oder bei der Sterbewilligen? Also die Festigung des Sterbewunsches, die Einbeziehung von Angehörigen und dann durchaus auch die Frage, wie sich das vorstellt. Am Ende muss man sich dann, wenn man willens ist, die Suizidassistenz zu leisten, klären, wann, wie soll das passieren? Wo? Wer soll dabei sein? Gibt es ja auch noch so ein paar technische Fragen. Also wenn das eine Patientin oder ein Patient ist mit einem schlechten peripheren venösen System, dann kann das schon problematisch werden, da einen peripher-venösen Zugang zu etablieren. Das muss man haben. Man muss besprechen, was machen wir, wenn es nicht klappt. Das ist ja methodenabhängig. Gibt es durchaus Methoden, die das Risiko haben, dass eine Suizidassistenz oder so ein Suizidversuch nicht funktioniert, da muss man dann eben überlegen, wie wollen wir dann vorgehen. Das sind alles so prozedurale Fragen, die man da auch besprechen muss. Und letzten Endes ist es so, die Assistenz beim Suizid ist keine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Wir müssen auch mal darüber sprechen, ob wir für die Zeit, die wir da aufwenden, vielleicht ein Honorar vereinbaren. Muss auch klar sein, dass derjenige, der das Honorar zahlen soll, bei Erfolg nicht mehr lebt. Also dann müsste man sich an die Erben wenden, beziehungsweise man klärt das vorher. Und man muss dann auch sehen, dass man die entsprechenden notwendigen Mittel beschafft. Also ich würde schon so einen Zeitraum von mehreren Wochen veranschlagen, den das dauern kann und wo man auch immer wieder nachschauen muss, ist der Wunsch noch aktuell und ist der noch belastbar? Ich denke, das kann sich in ganz vielen Fällen durchaus noch ändern.
Genau, dazu noch ein Stichwort, das noch nicht gefallen ist, ist ja die Ambivalenz, die ganz häufig einfach im Zusammenhang mit Suizidalität oder eben, worüber wir hier sprechen, ist ja der Wunsch nach Suizidassistenz eine Rolle spielt. Und ich denke, Ambivalenz ist auch ganz, ganz wichtig zuzulassen in diesen Gesprächen. Zum einen auch, weil es einfach zeigt, der Patient, die Patientin kann auch nach links und rechts schauen. Also wenn jemand überhaupt nicht mehr in der Lage ist, vielleicht auch mal einen Meter Abstand zu nehmen von diesem Wunsch, dann ja, ist die Frage tatsächlich wieder nach der Freiverantwortlichkeit gegeben. Aber wenn jemand auch mal ein bisschen ambivalent ist und vielleicht sagt, ach Mensch, ich habe doch nachgedacht, vielleicht gibt es doch noch eine Lösung für mich, eine andere, vielleicht finde ich doch wieder Freude am Leben, dann ist das okay. Das heißt nicht, dass das Thema dann für immer vom Tisch ist oder dass sich hier gerade jemand in Anführungszeichen verplappert hat und sozusagen der Sterbewunsch nicht mehr gefestigt ist, sondern das bedeutet einfach, dass da eine Dynamik passiert, dass eine Auseinandersetzung damit passiert und das ist eigentlich gut, egal in welche Richtung es dann am Ende geht. Und ob die Patientin dann wieder zum ursprünglichen Wunsch zurückkehrt und sagt, ja Mensch, ich hatte jetzt eine bessere Phase, aber ich bleibe trotzdem dabei. Es war jetzt schön, nochmal den Abschied zu haben. Das war nochmal positiv und jetzt bin ich wirklich bereit, Schluss zu machen. Dann darf auch das gegebenenfalls sein.
Das hatten Sie im Vorgespräch ja auch hervorgehoben, dass das durchaus problematisch sein kann. Zum einen soll der Wunsch gefestigt und wohlerwogen sein, zum anderen kommt Ambivalenz so gut wie immer vor. Ist ja auch nachvollziehbar, so ein Gedanke muss ja auch reifen. Da ist es dann besonders wichtig zuzuhören und gegebenenfalls eben auch weitere Zeit verstreichen zu lassen, bis der Wunsch dann wirklich gefestigt ist oder eben auch nicht.
Genau.
Und Ambivalenz kann eben auch ein Zeichen sein, dass jemand jetzt nicht krankhaft eingeengt ist und nur noch diesen einen Ausweg, nur noch diese eine Möglichkeit sieht, sondern auch nochmal doch differenziert über das Thema nachdenkt. Dr. Karl, Sie hatten jetzt schon die Vergütung angesprochen. Lassen Sie uns da nochmal drauf zurückkommen. Was für Ziffern können Sie abrechnen und wie machen Sie es mit den anderen Punkten, die man nicht über die Kasse regeln kann?
Ja, ich würde da schon, also für die Gespräche, die ich mit dem Patienten, mit dem Sterbewilligen, mit der Sterbewilligen führe, denke ich, dass unter Umständen, wenn die Qualifikationsvoraussetzungen vorliegen, die psychosomatischen Ziffern, also die 3500 und die 3510 in Ansatz bringe oder aber mindestens die Gesprächsziffer, die 03230. Also solange Patientin hat ein Problem, geht damit zum Arzt und kriegt dann oder braucht da Gespräche und das ist da die angezeigte Intervention, dann denke ich, kann man das tatsächlich so abrechnen. Was man nicht abrechnen kann, ist die tatsächliche Assistenzhandlung. Wenn man da auch vielleicht ein bisschen Zeit bei beim Patienten, beim Sterbewilligen zubringt, wenn man dann peripher-venösen Zugang legt, Infusion anschließt, die Angehörigen noch berät, das wird dann so nicht zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung abzurechnen sein. Da muss man vorher besprechen, dass da noch eine Kostennote drauf zukommt oder man lässt sich tatsächlich auch vorher bezahlen, weil es ist jetzt schon möglicherweise ein bisschen schräg, dann hinterher bei den Erben oder bei sonst wem aufzutauchen und zu sagen, ich kriege jetzt hier noch Geld für meine Suizidassistenz. Ja. Das müsste man dann tatsächlich vorher klären. Im Moment gibt es da jetzt keine gesonderten Vergütungsformen. So eine Suizidassistenz, wenn man sie über die Sterbehilfsvereine machen wollte, würde dann schon so zwischen 2.000 und 7.000 Euro kosten. Das muss man auch sagen. Ich denke, damit wird auch so ein bisschen eine Hürde aufgebaut und auch so ein bisschen aussortiert, dass jemand, der sich das nicht leisten kann, dann eben auch nicht in den Genuss einer Suizidassistenz kommen kann. Das wäre auch so ein zentraler Vorwurf von mir. Es gibt Sozialtarife bei einzelnen Organisationen, die dann aber auch noch bei 1.000 Euro sind. Wer das nicht hat oder nicht haben kann, der würde dann tatsächlich in die Röhre gucken. Möglicherweise, wir wissen es nicht, zu einem sogenannten Brutalsuizid streiten. Finde ich jetzt nicht die super Lösung. Das muss man tatsächlich vorher klären. Aber solange wir mit dem Patienten im Gespräch sind, denke ich, gibt der einheitliche Bewertungsmaßstab durchaus her, dass man das zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung abrechnet.
Und was ich auch noch wichtig fände in den Gesprächen, dass wir auch schon davor das danach besprechen mit der sterbewilligen Person. Also was passiert eigentlich danach, dass sowohl diese Person als auch ihre An- und Zugehörigen, die da ja auch noch was von haben, sozusagen darauf vorbereitet sind?
Was wäre das zum Beispiel?
Also zum einen muss man sich darüber klar sein, dass es ein nicht natürlicher Tod ist. Das bedeutet, ja, wir dazu angehalten sind oder der leichende schauende Arzt dazu angehalten ist, die Kriminalpolizei zu informieren, die dann höchstwahrscheinlich auch vorbeikommen und gegebenenfalls Fragen haben an die Personen, die einfach anwesend sind und im Nachhinein gegebenenfalls auch noch an behandelnde Ärztinnen und Ärzte. Gegebenenfalls kann der Leichnam auch beschlagnahmt werden durch die Staatsanwaltschaft und gegebenenfalls kann es sogar zu einer Obduktion kommen. Das sollte also den Sterbewilligen und auch den An- und Zugehörigen irgendwie klar sein. Außerdem sollten wir uns ärztlicherseits, insbesondere wenn wir HausärztInnen der Familie sind, darüber klar sein, dass die An- und Zugehörigen auch irgendwie nachbetreut werden möchten, dass die auch besonders belastet sein können durch die ganze Sache, auch schon im Vorhinein. Also da spreche ich jetzt nicht nur vom Danach, sondern auch vom Weg der ganzen Entscheidungsfindung, Terminfindung etc. Das kann für An- und Zugehörige durchaus eine sehr belastende Zeit sein. Und wenn wir auch nicht vergessen dürfen, wenn das jetzt beispielsweise in einem Pflegeheim oder Altenheim stattfindet, sind die pflegenden Personen. Also dass auch mit denen darüber gesprochen wird, selbst wenn das vielleicht nicht unsere PatientInnen sind. Aber da halte ich es doch für ganz wichtig, dass man irgendwie im Gespräch bleibt, weil die kriegen das ja doch mit. Man kann das ja nicht verschweigen, dass man da offen miteinander kommuniziert und alle Bescheid wissen. Sonst kann das auch irgendwie negativ auf einen selbst zurückfallen, was wir ja nicht wollen. Dann gibt es natürlich viele Möglichkeiten, auch extern das nochmal nachzubesprechen. Für sich und auch fürs Team. Also meistens sitzt man ja auch nicht ganz allein in seiner Praxis, sondern hat da noch ja, MFAs oder andere liebe Seelen, die einfach helfen, dass das ganze Tagesgeschäft am Laufen bleibt. Und auch die kriegen das mit. Und auch da sollte man miteinander sprechen, am besten auch schon im Vorhinein. Und last but not least, bitte auch Selbstfürsorge betreiben. Denn das ist einfach ein existenzielles Thema, was auch uns als professionelle Ärztinnen und Ärzte einfach berührt und auch berühren sollte. Und selbst wenn wir nicht dabei involviert sind, sondern in Anführungszeichen nur begleitet haben auf dem Weg dahin und nicht dabei waren, macht es ja was mit uns. Und da gibt es ja natürlich auch Möglichkeiten für Supervision, für Barlind-Gruppen, für nochmal Nachbesprechung mit beispielsweise Ethikberatung etc. Also da sollte man unbedingt auch auf sich achten.
Ich möchte noch eins vertiefen und eine zusätzliche Aufgabe nennen. Also, dass man das Praxisteam schon am Start mitnimmt. Also in dem Moment, wo ich mich als Praxisinhaber, als Praxisarzt entscheide, okay, ich würde vielleicht Suizidassistenz leisten, muss man das auch mit dem Team besprechen. Das spricht sich ja rum. Und da kriegt unter Umständen so eine Praxis auch so ein bisschen so ein Label, die machen Sterbehilfe. Das muss vorher mit den allen, die in der Praxis tätig sind und da ihr Geld verdienen, muss das geklärt sein. Wie ist das gemeint? Was passiert da eigentlich und wie wollen wir damit umgehen? Und ich meine auch im Sinne der Selbstsorge, die Luise angesprochen hat, wir müssen das auch mit unseren ärztlichen Angehörigen besprechen. Also das ist, glaube ich, schon eine Sache, die man ringsrum wirklich darstellen muss und kommunizieren muss und auch erklären muss, wie man das meint. Also dass man jetzt kein aktiver Sterbehelfer ist, sondern dass man im Einzelfall Menschen hilft, ihre Autonomie umzusetzen, wenn das denn so ist. Und da möchte ich schon dafür plädieren, dass also das Praxisteam und auch die eigenen nächsten Angehörigen an der Stelle mitgenommen werden.
Das also wichtige Punkte, die vor einem assistierten Suizid angesprochen werden müssen, einmal der betroffenen Person gegenüber und den An- und Zugehörigen, aber natürlich auch den Kolleginnen und Kollegen gegenüber aus allen medizinischen Berufen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Tag X. Wie läuft das dann ab?
Naja, wir müssen zumindest erstmal sehen, dass wir alle Gerätschaften da haben, also ein Infusionssystem, eine Infusion. Wir brauchen das tödliche Mittel. Es gibt auch eine Arbeit, die ist letzten November erschienen in der Rechtsmedizin und zwar von den Kollegen aus München, dort vom Referat Gesundheit der Landeshauptstadt zusammen mit der Rechtsmedizin. Die haben so in mehreren Arbeiten sich mit der Frage der assistierten Suizide in München auseinandergesetzt, so gutes Zahlenmaterial und auch Fakten gebracht. Und da kann man auch mal schauen, welche Methoden kommen denn zum Einsatz und welche sind tatsächlich praktikabel davon. Es gibt einmal die Gabe intravenös von Thiopental. Thiopental ist kein Betäubungsmittel. Wenn es das wäre, dürften wir es nicht nehmen. Das würde also unter Umständen rechtliche Probleme bereiten. Thiopental ist ein rezeptpflichtiges Arzneimittel. Da kann man eine Infusionslösung damit zubereiten und das dann anwenden, intravenös geben. Allerdings macht das eben starke Venenreizung oder Gewebereizung, wenn es para läuft. Das ist das eine. Dann gibt es noch die Methode nach Kusch. Und seine Methode ist halt die Gabe von Chloroquin per Os. Das ist insofern elegant, weil es dazu jetzt nicht unbedingt einen Arzt braucht. Man muss keinen intravenösen Zugang legen. gibt noch Diazepam dazu und noch was gegen das Brechen. Allerdings muss man sich da vor Augen halten, dass man da gigantische Tablettenmengen in sich reinstopfen muss. Das sind also die Kollegen aus München in ihrer Arbeit, haben das mal nachgezählt und das waren beim Chloroquin, jetzt muss ich gucken, 100 Tabletten, die man dann nehmen muss. Deswegen auch das MCP, damit man das nicht gleich wieder erbricht. Problematisch ist die Gabe von Diazepam, das wirkt nämlich dosisabhängig als Antagonist des Chloroquins. Das muss man dann auch noch wissen. Also das ist eine denkbar ungünstige Variante. Es gibt dann noch eine andere Variante per OS, das wäre Phenobarbital. Das gibt es als Luminal oder Luminaletten, als Tabletten, als Schlafmittel. Aber auch hier sind also 200 Tabletten erforderlich, um eine entsprechende Dosis zu erreichen. Das schnellste, günstigste ist tatsächlich Thiopental IV. Die Autoren der Arbeit, die ich hier genannt habe, sprechen sich auch dafür aus, dass Pentobarbital in Deutschland verfügbar gemacht wird. Das ist das Mittel, was in der Schweiz angewendet wird. Das kann per OS aufgenommen werden, getrunken werden. Und das würde es schon erheblich erleichtern und wahrscheinlich auch die Schwelle senken, weil man als Arzt jetzt nicht so Handarbeitsbeitrag leisten muss, wie bei der Anlage eines periphervenösen Zugangs und dem Anhängen einer Infusion. Das kann dann der Patient alles selber machen.
Wie stirbt man durch Thiopental?
Man schläft ein und wacht nicht mehr auf.
Und bei dieser Methode nach Kusch mit Chloroquin?
Da gab es Unruhe, paradoxe Reaktion, Erbrechen bei einem Drittel der Patienten, Aspiration bei der Obduktion festgestellt, bei zwei Drittel der Patienten. Also die Methode nach Kusch mit dem Chloroquin ist, würde ich sagen, als obsolet zu bezeichnen.
Okay, also Sie würden sich Pentobarbital wünschen, so wie es in der Schweiz angewendet wird. Hier geht's nur mit Thiopental, beziehungsweise, wenn ich das jetzt richtig raushöre, ist das die Methode, die Sie favorisieren würden. Wie läuft's jetzt konkret? Können Sie uns die Situation nachzeichnen? Wo findet's statt? In der Praxis, bei der Patientin zu Hause, dass wir da vielleicht nochmal reinkommen?
Ich würde es zu Hause machen beim Patienten. Idealerweise sind die Angehörigen dabei und man bespricht auch, also man kündigt das alles an, was man macht, man bespricht das. Ich würde einen periphervenösen Zugang legen, würde das Thiopental und die Infusionslösung mischen, anhängen und dem Patienten das Rändelrädchen in die Hand drücken und sagen, das liegt jetzt bei Ihnen. Also das ist natürlich also leicht gesagt. Ich kann mir schon vorstellen, dass einem das auch als Suizidassistent ausgesprochen nahe geht und das mitnimmt. Das ist auch eine Sache, die wir bis heute nicht gut wissen. Was macht denn die Suizidassistenz mit dem Suizidassistenten? Kann man danach schlecht schlafen? Kriegt man da irgendwelche Panikattacken, Depressionen oder kann man das gut wegverarbeiten? Ich glaube, es hängt auch von jedem Einzelnen so ein bisschen ab, wie er strukturiert ist. Aber so ganz genau, ob man das locker weggesteckt kriegt, das wissen wir eigentlich nicht. Ich würde das dann tatsächlich anhängen, dem Patienten das Rädchen geben, sagen, wenn Sie das jetzt aufdrehen und laufen lassen, dann werden Sie einschlafen und dann haben Sie es geschafft. Wie mir jemand berichtete, der das miterlebt hat, geht das erschütternd schnell, ja, wenn man da eine ordentliche Dosis benutzt. Ja, und wenn dann sichere Todeszeichen da sind, dann kann man auch den Tod feststellen. Das ist jetzt auch so ein Problem. Will ich das als Suizidassistent selber machen? Also sprich, erstmal gibt es keine Regel, die das verbietet, selber die Leichenschau zu machen. Ich würde es zur Vermeidung irgendwelcher rechtlicher Händel schon so machen, dass ich einen Kollegen bitte, da die Leichenschau zu machen. Ansonsten hätten wir ja vom ersten Gespräch über die Suizidassistenz über die eigentliche Suizidassistenz bis zur Leichenschau, das komplette Programm in einer Hand unter zwei Augen. Das sollte so nicht sein. Das bietet Ansatzpunkte, wo die Staatsanwaltschaft einhaken kann und kritisch nachfragen kann. Und da ist es schon besser, wenn da so eine gewisse Aufgabenteilung ist und idealerweise schon vom Start weg mehrere Augen mit auf den Fall geschaut haben.
Und bei den Sterbehilfeorganisationen ist es ja so, dass die häufig mit Einwilligung der oder des Sterbewilligen das Ganze dokumentieren per Video, damit einfach klar ist, wie das abläuft, damit das rechtlich sauber ist. Genau, ist auch was man sich vielleicht vorher überlegen sollte, wenn man das jetzt selber machen möchte. Wie sichere ich mich ab? Lasse ich mir vielleicht sogar auch was unterschreiben? Es gibt da jetzt keine rechtlichen Vorgaben, weil es einfach keine prozedurale Regelung gibt aktuell in Deutschland. Keine Checkliste, die man abarbeiten muss oder so. Aber vielleicht eine für sich zu haben, wenn man erwägt, das zu begleiten, kann durchaus sinnvoll sein. Und eine Frage, die sich da vielleicht auch noch stellt oder die ich mir zumindest ganz am Anfang gestellt habe, als ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, muss ich eigentlich helfen? Weil wir als Ärztinnen und Ärzte sind doch eigentlich verpflichtet, erste Hilfe zu leisten, wenn Gefahr im Verzug ist. Aber da gab es tatsächlich auch ein Urteil, das uns davon entbindet in so einem Fall, wo wir quasi ganz sicher wissen, das ist Suizidassistenz und das ist alles klar in dem Fall, dass wir dann eben nicht zur Tat schreiten müssen. Das heißt, wir dürfen tatsächlich auch anwesend sein, sonst wäre das ja ein bisschen schwierig.
Das wird es unmöglich machen, ja. Was schreibe ich denn dann am Ende auf den Totenschein?
Vergiftung durch Medikament in suizidaler Absicht. Und das ist, also das muss man sich auch immer vor Augen halten, das Kreuz kommt bei nicht natürlichen. Also die Todesart ist nicht natürlich. Und deswegen führt das automatisch dazu, dass man die Polizei holen muss, benachrichtigen muss und dann gehen die Ermittlungen ihren Gang. Man muss ja, wenn man sich mal die Praxis der Suizidassistenz in Deutschland anschaut, das ist ja im Wesentlichen die Praxis der Sterbehilfsvereine. Mir ist bisher und jeder dieser Vereine, es sind mittlerweile 4, macht locker dreistellig Suizidassistenzen pro Jahr. Es ist da noch nie irgendein Urteil gesprochen worden oder hat da nach meiner Kenntnis auch noch keine Prozesse gegeben. Also so, wie die das machen, prozedural und mit rechtlicher Absicherung, mit Freiverantwortlichkeitsfeststellung, scheint das rechtlich einwandfrei zu sein. Das muss man sich mal vor Augen führen. Es gibt Suizidassistenzen in Deutschland, die finden statt. Manchmal veröffentlichen die Vereine so nach einer gewissen Zeit, wie viel es denn war. Da wird bisher nichts bestraft und das scheint alles ordentlich und rechtlich einwandfrei zu laufen.
Im letzten Jahr waren das knapp 1000 Suizidassistenzen durch die Vereine. Da sind ja aber dann die hausärztlich Begleiteten nicht mitgerechnet. Im Moment gibt es noch kein zentrales Register, in dem assistierte Suizidfälle gesammelt und ausgewertet werden. Das ist im Aufbau seit Ende 2024, meine ich. In den Shownotes findet ihr auch einen Link für dieses Register. Aber das heißt, im Moment wissen wir nicht ganz genau, wie viele assistierte Suizide in Deutschland jährlich vorgenommen werden.
Genau. Die Niederländer, die wissen das ziemlich genau, die arbeiten das ziemlich gut auf. Aber ein Problem, was auch dazu führt, dass wir es für Deutschland nicht genau wissen, ist, dass es ja auch keinen klaren ICD-10-Code dafür gibt. Also auf den Totenschein, wie gesagt, man würde eintragen, nicht natürlicher Tod und sicherlich auch Suizid, aber dass dieser Suizid eben assistiert passiert ist, das lässt sich gegebenenfalls da schwer rauslesen. Tatsächlich ist die WHO schon dazu aufgefordert worden, sich doch mal zu überlegen, ob sie da einen eigenen Code für entwickeln, in Anführungszeichen, damit das statistisch besser erfasst werden kann. Denn dieser Trend zur Legalisierung von Sterbehilfe in Form von Suizidassistenz oder sogar Tötung auf Verlangen ist ja durchaus einer, der nicht nur auf Deutschland begrenzt ist, sondern in vielen westlichen Ländern in den letzten Jahren passiert ist.
Ein Trend hin zur Legalisierung von Suizidassistenz in westlichen Ländern. In Deutschland kann sie bereits durchgeführt werden. Wie es funktionieren kann, das haben wir uns heute zusammen angesehen. Gibt es denn noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Reflektieren Sie sich. Das ist, würde ich gerne mitgeben wollen. Und dass wir so in Gesamtheit der Hausärztinnen und Hausärzte das Gespräch über Sterbewunsch durchaus als unsere Aufgabe akzeptieren, uns darauf vorbereiten und dem Patienten das auch anbieten. Also wir sind nicht raus, weil das ein irgendwie historisch komisches Thema ist, sondern das ist eine hausärztliche Aufgabe, für Menschen da zu sein, die nicht mehr leben wollen und mit denen das ergebnisoffen besprechen zu wollen.
Ich würde auch sagen, keine Angst haben, also das Thema nicht scheuen, darüber zu sprechen, wirkt in vielen Fällen eher präventiv und stärkt auch das Vertrauen und die Beziehung zwischen Arzt, Ärztin und Patient, Patientin, was uns wiederum den Weg ebnet für schwierige Zeiten oder schwierige Entscheidungen. Und sich da drumherum zu manövrieren, ist, denke ich, ja, keine gute Möglichkeit. Gute Doku, auch für sich selber zum Nachvollziehen der ganzen Sache. Im Zweifel mehr Ohren dazu holen, also sowohl ärztlicherseits als auch gegebenenfalls im privaten Bereich, also an und Zugehörige in dem Fall. Oder Ethikberatung geht natürlich auch. Und den Wunsch nach Suizidassistenz nicht mit einem Handlungsauftrag gleichzusetzen, sondern als Auftrag zu verstehen, hinzuhören.
sagen Dr. Ilja Karl und Dr. Luise Farr, die beide an der DGAM-Handlungsempfehlung zum Umgang mit dem Wunsch nach Suizidassistenz in der hausärztlichen Praxis mitgeschrieben haben. Dr. Farr, Dr. Karl, herzlichen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast waren und Ihre Expertise mit uns geteilt haben.
Gerne.
Gerne.
Und bei euch zu Hause bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören. Hier nochmal der Hinweis auf unseren Gutscheincode Sprechstunde25. Mit dem könnt ihr Amboss kostenlos 2 Monate freischalten, entweder einfach bei der Neuanmeldung angeben oder wenn ihr euren Account reaktivieren wollt, dann könnt ihr ihn eingeben unter go.amboss.com/Sprechstunde25. Wie gesagt, das läuft alles von alleine aus, man muss sich nirgends abmelden und dann könnt ihr Amboss ausprobieren in der App oder einfach bei euch in der Praxis auf dem Desktop. Das ist super praktisch und dann habt ihr mit wenigen Suchbegriffen immer das Wissen, das ihr braucht. Schaut doch am besten mal rein und am besten auch bei der nächsten Episode. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich, wenn ihr auf Abonnieren klickt und natürlich auch, wenn ihr den Amboss-Podcast weiterempfehlt. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.